Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute bin ich wieder mit einer Interviewfolge für dich an den Start gegangen. Du kannst diese Folge auch als Video auf YouTube verfolgen und ich möchte heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, einen, der extrem groß ist. Und davon rede ich nicht von 1,99, sondern ich rede davon, dass er wahrscheinlich mit zu den größten und erfolgreichsten Speaker im ganzen Dachraum gehört. Von daher freue ich mich ganz besonders, Hermann Scherer heute als Gast zu haben. Guten Morgen, Hermann.
Guten Morgen, Philipp. Du, wegen dir muss man früh aufstehen, habe ich festgestellt. Ja, aber schön bei dir zu sein. Großartig.
Tatsächlich war es so, wir haben in der Terminabstimmung mit deinem Team da so ein bisschen improvisieren müssen, weil dein Kalender war recht voll und meiner war voll und meine Frau hat genau das Gleiche beim Frühstück gesagt. Ich sage immer, ich habe heute Morgen einen Termin mit dem Hermann. Dann sagt sie, wie viel Uhr? Ich sage ihr die Uhrzeit und sie sagt, ihr beide kommt auch nicht klar. Ne? Warum macht man sowas nicht entspannt mittags oder so? Ich sage ja, weil wir beide halt auch viel vorhaben und von daher freue ich mich, dass das geklappt hat. Es ist jetzt für mich einfach auch ein schöner Moment, dich mal dabei zu haben. Ich habe dich 2017 persönlich kennengelernt. Danach sind wir immer in Kontakt geblieben. Wir haben uns immer weiter angenähert und haben sehr tiefe Einblicke wechselseitig in die Geschäftsfelder bekommen. 2018 war ich das erste Mal bei dir im Podcast zu Gast. Und ich musste mich da immer wieder dran erinnern, weil 3-4 Häuser weiter von mir wohnt ein sehr, sehr erfolgreicher Forscher bei Bayer. Und der hat damals den Podcast gehört. Und er sagt, Philipp, ich habe dich im Podcast gehört bei diesem Scherer und ich muss sagen, du hast eine richtig gute Figur gemacht, aber der Scherer, der ist da nicht so gut bei weggekommen. Und da musste ich so lachen, weil ich sagte, das ist aber das Talent vom Scherer. Der Scherer baut ein Podest und stellt andere Menschen drauf und bringt ihnen damit Strahlkraft und Sichtbarkeit. Und deshalb ist das durchaus durchdacht. Der hat schon eine ganze Menge drauf und das werden alle Hörende hier in dieser Folge herausfinden. Was ist so ein bisschen dein Ansatz? Ich meine, du tust ja viel dafür, anderen Leuten die Bühnen zu ermöglichen, andere Leute ins Rampenlicht zu stellen. Was ist das, was dich antreibt, diese Momente zu schaffen?
Du, also erstmal treibt es mich an, dir Danke zu sagen, weil du bist ja auch ein Höhepunkt in unseren Goldprogrammen und ein ganz, ganz wichtiger Partner darin. Das sollte man heute auf alle Fälle schon mal nicht unerwähnt lassen. Und dann sind es zwei Dinge, und das erlebst du ja selbst auch sozusagen als Partner des Programms, dass das wirklich Schöne ist, wenn das funktioniert. Also wir haben ja mittlerweile draußen so eine Wall of Fame, wo wir also Menschen hinnageln. Und wir sagen ja auch immer so schön, darf ich dich nageln? Und wir nageln immer dann Menschen an diese Wand mit ihrem Bild in einem goldenen Rahmen, wenn sie in irgendeiner Form entweder eine Million zusätzlichen Umsatz gemacht haben oder einen Spiegel-Bestseller geschrieben haben. Und davon haben wir ja mittlerweile auch schon, ich glaube, 2 Dutzend produziert. Oder wenn sie sonst irgendwas Signifikantes erreicht haben. Und damit sind wir ja das, was du ja by the way predigst. Wir sind ja die Business-Turbos oder du bist der Business-Turbo. Ich bin der Sichtbarkeits-Turbo, könnte man sagen. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ich bin der Robin Hood der Sichtbarkeit oder der Qualität. Und es ist ja ganz häufig so, dass es so gute Menschen gibt, wirklich, die sind qualifiziert, die sind ausgebildet. Und Philipp, wir reden ja immer vom Gleichen. Und dann sitzen die zu Hause, haben keine Aufträge, können sich nicht sichtbar machen, können manchmal noch nicht mal ihre Miete bezahlen. Und dann tut es mir weh, wenn die guten zu Hause sitzen müssen und manchmal die Schlechten, die Dampfplauderer, wie wir in Bayern so schön sagen, dann weiß Gott, welche Aufträge auch noch haben. Und wenn du das dann schaffst, dass Menschen in diese Kraft reinkommen, auch in diese wirtschaftliche Kraft reinkommen und du kriegst dann vielleicht irgendwann mal so eine SMS, wo drin steht, hey, ich hab's geschafft und so weiter, dann ist das großes Kino. Wir haben jetzt letztes Wochenende was Founder Summit. Das ist ja, ich glaube, in Europa die größte Veranstaltung für Gründer, Unternehmer und für alle so Business-Denker. Und wir haben es hingekriegt, 350 Menschen dort auf die Bühne zu bringen. Das war ein schöner Slot. Wir haben beide, by the way, noch einen Weltrekord dann aufgestellt. Und ich fand das gar nicht so, ich fand das gar nicht so aufregend. Ich dachte, naja, ich selber stand auf der großen Bühne, die hatten noch eine kleinere Bühne. Aber ich meine, wenn du das allererste Mal auf so einer Bühne stehst und bei einer Teilnehmerin, da hat das Mikrofon so gezittert oder die Hand so gezittert, dass das Mikrofon gar nicht halten konnte. Aber wenn die dann fast Tränen überströmt und glücklich von dieser Bühne runtergehen und damit etwas erreicht haben, was wir Referenzerlebnis nennen. Also es eben, ja, sich wohler fühlen, sich stärker fühlen, sich sichtbarer fühlen, sich gesehen fühlen, was ja auch zweifelsohne der Fall war, dann ist das schon ein großer Schritt. Und das treibt uns logischerweise an. Noch dazu, ich mache wahnsinnig gern Geschäfte. Ich liebe es, Umsätze zu machen. Und ich mache ja jedes Jahr eine Battle gegen mich selbst. Ich stelle mir immer die Frage, schaffst du es, diesen Umsatz vom letzten Jahr nochmal zu steigern? Und jetzt werden wir dieses Jahr, und da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz, wir werden jetzt zum 6. Mal in Folge Wachstumschampion. Ich habe beim ersten Mal schon gedacht, dass man nicht mehr toppen kann. Jetzt haben wir es zum 6. Mal Das ist dann schon großes Kino. Gut, und dann über das siebte Mal streiten wir dann nächstes Jahr weiter.
Ja gut, aber letztlich ist das ja auch kein Glück. Das ist ja das, was die einen oder anderen einem immer vorwerfen, wenn man irgendwie einen großen Erfolg erzielt hat, sondern letztlich ist es ja auch bei dir, ich habe ja da auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen, mit extrem harter Arbeit verbunden. Also es ist ja nicht einfach nur mal damit getan, dass du auf so einer Bühne stehst, sondern du bist ja jetzt wie lange, 40, 41, 42 Jahre im Speaker-Business aktiv? Ja. Da hast du einfach auch eine Menge Anlauf genommen. Ne? Das ist einfach auch die Vorbereitungsphase, die, glaube ich, der eine oder andere unterschätzt. Du hast eben so ein Szenario angesprochen, mit dem ich auch häufiger konfrontiert bin, wenn ich so Leute treffe, die dann vielleicht auch auf mich zukommen und sagen, Philipp, du kannst dich so gut ausdrücken, du kannst so souverän vor Leuten sprechen, du kannst da auch mal so eine motivierende Ansprache halten. Das würde ich als Unternehmenslenker, Unternehmenslenkerin auch gerne können. Da sage ich, das kannst du auch. Du hast ja nur Angst vor eingebildeter Angst, weil es gibt ja Defizit, du hast ja kein fachliches Defizit. Du weißt ja, worum es in deiner Firma geht. Du hast ja im Prinzip auch keine Schwierigkeiten, Worte zu finden, um Gedanken zu formulieren. Und du kannst stehen oder sitzen und Leute dabei gleichzeitig angucken, während die Atmung noch funktioniert. Das heißt, du bringst das komplette Package mit. Du hast nur leider irgendwo in deinem Kopf einen Gedanken zugelassen, dass du kein Redner, keine Rednerin bist. Und deshalb blockierst du dich selber und hast immer Angst, den Text zu vergessen. Und dann hast du eben die Leute, und das stelle ich fest, würde mich dein Blickwinkel darauf interessieren, wenn je intelligenter die Leute sind, desto eher sind sie geblockiert, weil sie immer denken, sie sind noch nicht gut genug, sie müssen noch viel mehr tun. Und ich denke immer, nee, gerade du hast doch alles. Fang doch einfach mal an und werd im Prozess besser. Was siehst du da als Erfolgsfaktoren und als Misserfolgsfaktoren, wenn es überhaupt um die Selbstdarstellung geht und vielleicht auch um die Wirksamkeit in der eigenen Sache? Woran scheitert es und was bringt die Leute voran?
Du, also erstmal, natürlich ist das alles kein Glück und ich finde es schon schlimm, wenn man anderen Menschen sagt Glückwunsch, das kann man vielleicht noch zum Geburtstag sagen, aber ansonsten darf man Menschen gratulieren, aber nie Glückwunsch sagen, weil meistens steckt nicht hinter dem Glückwunsch das Glück, sondern die wirklich, wirklich harte Arbeit. Und das ist ja nicht nur die harte Arbeit des Tuns, sondern auch die harte Arbeit des Denkens oder in dem Fall des Nichtdenkens. Ja? Wir wissen, und das Intelligenz ist unser Feind, so sehr wir sie schätzen und so wichtig sie einerseits ist. Wir machen uns ja das Leben kaputt, weil wir durchdenken und durchdenken. Wir werden immer Gründe finden, warum irgendetwas nicht geht. Und was Menschen nie gelernt haben, ist einfach mal Gas zu geben, es auszuprobieren. Weißt du, die Amis sagen so schön, everything is a beta version. Also es gibt kein fertiges Produkt. Und überleg doch mal, jetzt kommt bald das iPhone 17 raus. Und ich stelle dir mal vor, was wir heute über das iPhone 1 lachen würden. Das wäre ja ein Unding der Unmöglichkeit. Das war damals eben auch noch nicht perfekt, auch wenn es vielleicht schon mal was ganz Großartiges war. Und dadurch passieren wirklich zwei Dinge, dass häufig die wirklich Guten, weil sie im Denken so perfekt sind, nicht weiterkommen. Ich stelle immer die Frage, kennt ihr das, dass du irgendwo in einer Veranstaltung drin sitzt und da steht jemand auf der Bühne, der vielleicht gar nicht so viel besser ist als du, falls er überhaupt besser ist als du, aber er steht eben vorne, weil er irgendwo den Mut zusammengenommen hat, weil er gestartet hat, weil er es halt irgendwann mal ausprobiert hat. Manchmal stehen ja auch Idioten vorne, wo du auch noch sagst, warum steht jetzt ausgerechnet der vorne? Und gleichzeitig passiert aber das, dass die Perfektionisten immer noch als Teilnehmer drin sitzen und danach passiert ja eine mentale Spaltung. Die Idioten, die auf der Bühne standen, haben danach irgendetwas gelernt. Die sind, selbst wenn sie schlecht waren, danach besser geworden. Dagegen die Perfektionisten, die dann immer noch drin sitzen, die verstehen ja die Welt noch weniger, als sie sie vorher verstanden haben. Warum ist der da jetzt auf der Bühne? Was ist da passiert? Und war jetzt auch bei eben dieser Veranstaltung so, da waren wahnsinnige Influencer plötzlich auf ganz, ganz großen Bühnen, weil die halt auf Social Media, sorry mal, 2,5 Sätze geradeaus sagen können, aber eben auch nur 2,5. Und dann stehen die auf der Bühne für 25 Minuten und dann waren halt die restlichen 18 Minuten oder 20 Minuten, die waren dramatisch. Also da passieren ja auch Gefälle, wo dann Menschen vollkommen enttäuscht von ihren Idolen rausgehen und sagen, was ist da passiert oder vor allen Dingen nicht passiert. So. Und es ist ja wirklich so, die meisten Menschen haben dieses Glaubensmuster, dass sie sagen, wir lernen, wir lernen, wir lernen, wir entwickeln, entwickeln und dann starten wir durch. So. Und genau das geschieht ja nicht, weil es ist immer ein bisschen lernen, ein bisschen umsetzen, ein bisschen lernen, ein bisschen umsetzen. Wenn wir wirklich auf die Perfektion warten, dann können wir definitiv davon ausgehen, dass wir vorher sterben werden. Aber dieses Schlimme ist, man hat uns das alles irgendwie... Ich meine, du bist ein Unternehmer durch und durch. Und ich glaube, du kommst aber aus einem ärztlichen Haushalt, wenn ich mich noch richtig erinnere.
Ja, ja.
Bei mir ist es so, ich komme ja aus dem Lebensmittelladen. Wahrscheinlich habe ich schon irgendwo, ich war ja schon, keine Ahnung, mit 9 irgendwie am Frühstückstisch gesessen, wo es nur noch darum ging, wie viel Umsatzzahlen man heute macht oder eben nicht macht. Aber den Menschen scheint manchmal so ein dort unternehmerisches Gehen, ein Vorangehen zu fehlen. Und ich gehe noch weiter. Ich weiß noch nicht mal, ob viele Menschen das überhaupt haben wollen. Also wir leben ja auch in einer Art Sehnsuchtsindustrie. Viele finden es schon großartig, irgendwas zu erleben. Ich bin mir nie sicher, ob wir Menschen sichtbar machen oder ob wir Menschen Erlebnisse schaffen. Wahrscheinlich beides. Aber da darf noch so viel mehr passieren an Möglichkeiten, weil, und das wissen wir auch beide, der Markt braucht so viel. Die Nachfrage ist ja da. Du selbst bist ein Wahnsinnsbeispiel dafür. Was hast du, also gefühlt warst du ja noch vor 2 Monaten ITler, ja, und ich weiß, es ist schon länger her als 2 Monate, aber ja. Du hast auch einfach gesagt, komm, ich mach das jetzt und gehörst längst schon zu den Größen in diesem Markt und das in extremst kurzer Zeit. Und das finde ich so dramatisch, dass es geht, dass es sogar die beweisbaren Beispiele gibt, dass es geht. Und du kannst vielen sogar noch die Blaupause geben, weil das ist ja auch das Schöne, eigentlich musst du ja nur kopieren. Und kopieren ist was ganz was Einfaches. Gucken, was macht der gut, das kann ich auch mal. Aber dann versuchen alle auch immer, alles besser zu machen. Und ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die hat mir gestern jetzt die Kündigung geschickt, und darf ich das vielleicht so offen sagen. Die hat jetzt 5 Dinge versucht und bei allen 5 hat sie immer gesagt, sie kann das viel besser, sie macht was ganz was anderes. Und wir sind ja so ein Unternehmen, du lässt es dann schon zu und wollen die Leute auch wachsen lassen und ziehen uns gern zurück, weil wir irgendwo diese Freiheit geben wollen. Dies mit allen 5 Projekten ist sie gescheitert. Also war wirklich vollkommen, ich hatte gestern so ein Elite-Coaching mit einem Tagessatz von, weiß ich nicht, 25.000 Euro. Dann dachte ich mal, lass einen Koch kommen, damit es da wirklich schön ist und alles richtig nett gemacht wird. Weil irgendwie musst du ja so ein bisschen die Wertschätzung ja doch zeigen, weil immer die Zeit verfliegt, das Geld ist schnell weg. Und dann kam da ein Koch, schon mal gefühlt mit 200 Kilo. Ich wäre lieber zu McDonald's gegangen, offen gestanden. Aber es waren auch wieder, da sind so viele Dinge gescheitert, weil man es immer anders machen will. Und anders ist nicht immer besser. Und einfach mal zu probieren, was läuft denn schon? Und jetzt sind wir wieder dabei. Und das eben Schritt für Schritt iterativ dann ein klein wenig verbessern. Es gibt keine Rocket Science, sondern es gibt halt jeden Tag logischerweise ein Schritt mehr. Und selbst wenn du immer auf den Berg steigen willst, machst du es halt mit einem einzigen Schritt und dann mit dem nächsten und mit dem übernächsten. Und ich glaube, die meisten haben das Gefühl, dass sie da sich hinbeamen lassen müssen und das am besten noch in einer Stunde. Es gibt ja diesen altbekannten Spruch, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen und wir unterschätzen, was wir in 10 Jahren erreichen. Und in einem Jahr ist schnell rum, aber die Basis legt sich und naja. Jetzt mache ich ja schon 42 Jahre rum, aber ich bin ja auch noch ein Startup, weil das, was ich jetzt tue, mache ich auch erst seit 6 Jahren. Und wir leben wirklich, und das darf ich noch sagen, bevor ich wieder meinen Mund halte, wir leben in Goldgräberzeiten. Ich finde das so faszinierend, was heute machbar ist. Also Digitalisierung, Social Media, du kannst ja heute Kunden gewinnen, das gab es noch gar nicht. Und deswegen... Ich kann ja jeden nur auffordern, startet durch. Hier der Gastgeber Business Turbo ist der Wahnsinn. Und den kann wirklich jeder zünden. Besser, schneller und erfolgreicher denn je.
Ja, aber das, was, glaube ich, bei dir auch zu den Erfolgskonzepten gehört, wenn ich es mal aus der Beobachtungsperspektive sehe, ist ja aber auch diese Bereitschaft, die ja viele irgendwann im Leben ablegen, sich immer wieder neu zu erfinden, sich wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Wir hatten ja im Prinzip Kontakt vor Corona und dann war ja plötzlich das ganze Business platt. Und während der ein oder andere dann jammerte und da saß, haben wir beide relativ schnell ein Videostudio aufgebaut, ein paar Testsachen gemacht. Dann hast du plötzlich die ganzen Online-Kurse produziert. Dann hast du gesagt, ja gut, wenn ich kein Goldprogramm mehr offline machen kann, dann mache ich das jetzt online und dann mache ich das noch und dann das noch. Und dann kam gefühlt permanent neue Kurse raus. Ich denke jetzt auch an sowas wie dieses Nothilfe-Set, wo man den Leuten einfach mal erklärt hat, welches Technik-Setup ist überhaupt erforderlich. Und das habe ich damals gesehen, was ich gleichzeitig auch beeindruckend fand, obwohl ja jetzt Geld nicht dein Engpass ist, auch wenn du das anders siehst, Aber du bist ja dann auch hingegangen, so hat sich's zumindest bis zu mir rumgesprochen. Du hast dann erstmal Kosten gecuttet, hast gesagt, wir müssen die Autos mal parken, die brauchen wir jetzt alle nicht mehr für die Roadshow, die wir früher immer machten und so weiter. Wo ich gedacht hatte, der Mann ist einfach keiner, der abwartet. Der überlässt nicht das dem Zufall, der sagt nicht, ach ja, der wird schon irgendwie, ist schon immer gut gegangen oder was man hier in Köln sagt, sondern der sagt, nee, also ich nehme die Sachen jetzt in die Hand, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, das bedeutet für mich einen Kurswechsel und dann war es ja ruckzuck so, dass das Ding ja online genauso gut lief wie offline und dann kam immer mehr online dazu und dann hast du dich noch tiefer in die Materie reingearbeitet und letztlich genau wie du es ja gesagt hast, ich war ja damals so ein bisschen dabei, wo du sagtest, ich habe angefangen, bezahlte Werbeanzeigen zu schalten und lese manchmal in den Kommentaren, wer ist dieser Scherer überhaupt? Wo du ja selber dachtest, Leute, das bin ich gar nicht gewöhnt. Ich stehe auf den großen Bühnen der Republik, die Leute kennen mich, ich werde teilweise mit einem Privatjet eingeflogen, ich habe große, namhafte Kunden, die Kundenliste ist ja über 3000 Einträge lang, alle wissen im Prinzip, wer der Scherer ist und plötzlich kommen im Internet irgendwelche Leute um die Ecke und sagen, wer ist der Typ überhaupt? Und jetzt heute, glaube ich, muss man dich gar nicht mehr vorstellen und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich glaube, viele zögern zu lange, wenn sie merken, irgendwas funktioniert nicht mehr und dann übernimmt die Hoffnung und Hoffnung ist dann häufig mit Abwarten verbunden und das führt dann häufig zum Scheitern und eben nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Würdest du das bestätigen, dass du sagst, ja, das stimmt, ich bin immer unzufrieden, deshalb immer auf der Suche, wie geht's noch besser? Oder sagst du, ich bin halt auch Impuls getriggert, sobald ich merke, irgendwas, was ist deine Motivation, immer wieder sozusagen den Kurs zu korrigieren?
Also erstmal danke für dein Charmantsein, denn die haben mir nicht nur drunter geschrieben, den kenne ich ja noch gar nicht, die haben drunter geschrieben, was will denn der alte Sack jetzt da? Das war die Aussage, die manchmal drunter stand. Und ja, das Gefährlichste im Leben ist Warten. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal verliebt hatte. Also damals gab es noch Telefone mit Gabel und so, die kennt heute kein Mensch mehr, wo du so einen Hörer abheben musstest, ja. Und da gab es noch keine Handys und dann hat mal eine zu mir gesagt, du, ich ruf dich an. Ich bin 3 Wochen zu Hause gesessen, neben dieser Telefonnummer, neben dem Telefonapparat und die hat halt nicht angerufen. Da gibt es ja auch so ein schönes Lied, Don't Call Me, I Call You. Und das ist das, was die meisten Menschen machen, wenn sie irgendeine Angel ausgeworfen haben, irgendeine Kleinigkeit haben oder vielleicht sogar einen Auftrag haben, dann warten die ab, bis das durch ist. So. Und ich habe damals gemerkt, hey, wenn eine Frau nicht antwortet, musst du eigentlich 2 ansprechen, dann verdoppelst du schon die Chance. Aber dummerweise antworten ja 2 meistens auch nicht. Du musst eigentlich 30 Frauen ansprechen, damit du dann zumindest hoffen kannst, dass eine auch mal anruft, wenn du eh den Fehler machst, um dich selber anzurufen. Und deswegen sagen wir auch, das ist einer unserer Sprüche, JOW ist verboten, jammern ist grundsätzlich verboten, weil du viel zu häufig Zeit investierst und wir sind ja kreativ genug und lass du noch einen Zweifel kommen, dann kommt ein zweiter dazu, ein Zweifel bringt ja immer Freunde mit, dann kommt ein dritter dazu und am Schluss hast du so viele Zweifel, dass du logischerweise nichts mehr schaffst. Es heißt so schön, beim Rauchen, du musst irgendwas anderes im Mund nehmen, dich oral irgendwie befriedigen, Lutscher, diese Kaugummis oder irgendwas, um dann eben diese Sucht abzubauen. Und so sehe ich es mit Zweifeln. Du musst irgendwas tun, was anderes ist als Zweifeln. Also wenn ich zum Zweifel anfange, mache ich meinen Laptop auf, dann habe ich so viele E-Mails zum Abarbeiten an, dann kommen schon wieder die ersten Aufträge, dann habe ich schon wieder keine Zeit mehr zu zweifeln und muss auch nicht mehr zweifeln, weil ja schon wieder Aufträge reinkommen. Das Zweite ist diese Opferhaltung, dieses ständige zu glauben, dass wir ja eigentlich gar nicht schuld sind, sondern aber der Markt und die Umstände und so weiter und so fort. Wir haben noch nicht verstanden, dass wir Gestalter sind. Und das Dritte ist wirklich das Warten. Wir erleben so häufig, dass das immer auf irgendwas gewartet wird. Ich weiß, Corona, ich war natürlich auch in Schockstarre.
Ja, gut,
ja. Damals hatte meine Partnerin gesagt, pass auf, jetzt gehst du an die Minibar, machst dir einen wunderschönen Abend, habe ich auch gemacht. Die Minibar war danach leer. Dann hast du halt mal so einen schrecklichen Tag. Und dann heißt es aber am nächsten Tag so, auf jetzt los, wo auch immer hin. Und wir haben, Philipp, ich darf das gar nicht laut sagen, ich habe einen Krisenkreativkurs entwickelt. Also was machst du, wenn alles schief geht, also alles. Da waren also Dinge drin wie Blutspenden, Muttermilchspenden, Spermaspenden und ich weiß gar nicht was alles, weil wir ja immer, und das ist ja, mir geht es ja gar nicht um diese Spenderei, mir geht es ja vielmehr darum, irgendwas geht immer. Ne? Aber diese Denke brauchen wir eben. Ja, und dann haben wir uns wirklich ins Studio gesetzt, ich werde es nie vergessen, ich bin nur noch zum Schlafen raus und haben dann einen Kurs nach dem anderen eingedreht und dann weiß Gott was getan. Und Corona war wirklich der Punkt, jede normale Ansicht war ganz klar, wir gehen pleite. Ich hatte gerade aufgerüstet, Michael, wir hatten da am Schluss da 11 Autos oder sowas, also Tourbus und LKW, ich weiß nicht, was alles.
40 Leute oder was hatte ich deine Erinnerung und du sagtest,
ja, also wir waren riesengroß, aber alles nur für draußen. Und danach ging gar nichts. Ich habe gedacht, okay, jetzt machst du eine Autovermietung auf. Wenn du 11 Autos rumstehen hast, dann machst du zumindest eine Autovermietung auf. Da war auch wirklich klar, unser Business, zumindest das klassische, wird in schnellster Zeit pleite gehen. Weil, und das war die schlimmste Erfahrung in meinem Leben. Ich hatte auch schon öfter mal eine Krise oder irgendwas. Aber ich war ja nie gezwungen, irgendwas nicht mehr zu tun. Also ich wusste halt, Krise, musste was arbeiten, musste was tun und so weiter. Aber in Corona-Zeiten war es ja das erste Mal so, dass du nichts tun durftest. Zumindest nicht mehr das, was ich immer getan habe. Also du warst ja gesetzlich gezwungen, zumindest in meinem Bereich, nichts zu tun. Und das war dann der große Umschwung. Und dann haben wir eben versucht, digital zu werden. Und an sich war Corona der ganz, ganz große Schlüssel dazu, dass wir heute so erfolgreich geworden sind. Also wenn du so willst, bin ich gezwungen worden, etwas jünger, etwas digitaler zu denken und das wieder voranzubringen. Das ist großartig. Und noch eine Ergänzung dazu. Neben dem Warten gibt es nämlich noch einen anderen Punkt. Ich weiß, jetzt kommt ein schlimmes Wort. Ich glaube, wir müssen uns immer ein bisschen prostituieren. Wir dürfen manchmal nicht so ganz das sagen, was vielleicht auch stimmt. Und ich will damit nicht lügen, immer wieder ein Beispiel geben. Wenn wir der Gallup-Studie wirklich Glauben schenken wollen, dann sind 84% aller Mitarbeiter eigentlich nicht motiviert oder sogar demotiviert. Das heißt, im Klartext, wenn du in eine Firma reingehst und einen Firmenvortrag hältst, und davon habe ich ja 3500 plus irgendwas gehalten, dann müsstest du ja eigentlich am Eingang schon Kündigungsschreiben austeilen und müsstest sagen, pass mal auf, 84% von euch haben sowieso keinen Bock. Hier ist das Formular, unterschreibt, damit wir den restlichen 16% noch arbeiten können. Das wäre ja die Logik. Kannst du natürlich nicht machen, weil dann sagt dein Firmenchef zu dir, wunderbar, kann ich ja auch gleich zusperren, wenn du mir alle Mitarbeiter zur Selbstkündigung bringst. Aber das heißt ja, wenn du das wirklich anschaust, dann geht es halt darum, die Menschen da zu motivieren, wo sie stehen. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt konkurrent mit deren Lebenszielen. Auf der anderen Seite, wenn sie ihre Lebensziele wirklich verfolgen würden, wären sie auch schon nicht mehr in dieser Firma, wenn das angeblich so schrecklich ist. Also, auch die Botschaft, das heißt ja, der Köder muss dem Fisch schmecken, aber auch die Botschaft muss ja irgendwo angebracht sein an die Zielgruppe. Und das erlebe ich so häufig, wenn ich diesen Speaking-Markt anschaue, der ja geradezu schreit nach Angebot. Der, wann immer ich bin, kommt immer die Frage, Scherer, haben Sie noch neue Speaker und so? Sie waren schon gefühlt 17 Mal bei uns und so weiter und so fort. Da gibt es ja fast kein Angebot. Die Nachfrage ist riesig. Es gibt nur so ein Möchtegern-Angebot, weil die meisten immer gleich in ihren Vorträgen den Weltfrieden retten wollen, die Selbstliebe entzünden wollen und immer gleich so unendlich große Ansprüche haben. Und ich finde, also ich finde den Weltfrieden by the way auch großartig, aber ich würde mir nie anmaßen, dass ich es schaffe, den zu initiieren. Wie wär's denn mal mit dem Nachbarschaftsfrieden oder was auch immer? Und dieses sich adaptieren an den Markt, auch die Botschaft zu hinbringen, da haben ganz, ganz viele Menschen irgendeine Scheibe im Kopf.
Ja, das ist halt eine Sache, auf die ich mich auch erst einstellen musste. Ich habe zum Beispiel eine Folie in meinen Vorträgen gehabt, wo so drin stand, ein Gewinnertyp, der fragt nicht, wie viel muss ich nur tun, um das Maximum zu erreichen, sondern wie viel halte ich noch aus, bis ich mein Ziel erreicht habe. Und ich habe dann bei dieser Folie immer die Reaktion des Publikums gesehen, die dann wahrscheinlich in dem Moment gedacht haben, verdammt, das wird echt Arbeit. Und dann sind die sozusagen wie geschockt so ein bisschen in Rücklage gegangen. Und dann habe ich diese Folie aus dem Vortrag rausgenommen, obwohl ich weiter an die Botschaft glaube. Ich denke, du musst einfach all in gehen und du musst vielleicht noch ein Schrittchen weiter gehen und du musst auch mal eine Stunde weniger schlafen und du musst vielleicht auch mal noch ein bisschen länger arbeiten und musst vielleicht auch am Wochenende noch mal an deinen Computer ran und du musst vielleicht noch mal das. Und weil ich viele von den Dingen tue, habe ich halt auch viele Sachen sehr kurzfristig erreicht. Also ich habe ja hier mehrere Bücher auch bei Gabal geschrieben. Die haben mich tatsächlich gefragt. Die sagten, Semrod, wie kann man so schnell ein Buch schreiben? Ja, ich sage, wenn jemand 8 Jahre für ein Buch schreibt, ist der einfach scheiße organisiert. Weil es dauert keine 8 Jahre. Man muss einfach nur seine Gedanken sortieren und sich dann mal Zeitfenster blocken und die auch mal nicht immer aufopfern, nur weil irgendeiner klingelt, weil irgendeiner mal einen Kaffee trinken will, weil irgendeiner wieder eine andere Idee hat, sondern einfach mal Prioritäten setzen. Das Problem ist aber, wenn du zu deutlich mit Leuten redest, die auf anderen Leveln im Leben sind, was alles okay ist, dann verschreckst du die leider, obwohl ich manchmal denke, ich habe ja nur das Ziel, die eigentlich wach zu rütteln und zu sagen, vertrau mir. Ich glaube wirklich, dass das zum Besseren für dich ist. Ich habe jetzt so ein neues Format, das nennen wir Erfolgsgeschichten. Ich lade Leute in so ein Fernsehsetup ein und mache mit denen Interviews. Und ich lade bewusst introvertierte Experten ein, weil ich immer sage, ich werde dir Fragen stellen, auf die du dich nicht vorbereiten musst, aber du wirst in dem Interview glänzen. Du wirst auch mal positive Redeerfahrungen machen, weil ich glaube, dass viele in der heutigen Zeit Angst haben, weil es in der Schulzeit immer mit Scheitern verbunden war, wenn du frei sprechen musstest. Du kommst ja immer mit einem fremden Thema nach vorne. Red mal was über die Französische Revolution. Du kannst dich kaum erinnern, was auf den 4 Seiten stand, die du gelesen hast. Du kannst auch, wenn du kein Französisch kennst, die Namen nicht aussprechen. Du kannst keine Rückfrage beantworten, weil du nicht weißt, was vor den 4 Seiten passiert ist und danach, weil du fremd das Material präsentierst. Und dann lachen dann ein paar pubertierende Kommilitonen oder wie man Mitschüler nennt, ne? Und dann hast du das Gefühl, reden ist nichts für mich. Nimmst diesen Stempel dein Leben lang mit und verschenkst nach hinten raus eine Menge Karrierechancen. Dann hast du die anderen Leute, die sind völlig schmerzfrei, die können gar nichts. Die sagen immer ich. Und dann denkst du, ja, das ist jetzt auch nicht das Beste. Und dann sind wir wieder bei dem Szenario, von dem du eben gesprochen hast. Lass uns kurz mal gegenüberstellen. Talent oder harte Arbeit? Wenn jemand Talent hat, beispielsweise sehr eloquent ist, sehr viel weiß, sich vor allen Dingen auch viel merken kann und das vielleicht auch wiedergeben kann. Das ist ja nicht zwingend immer alles vorhanden. Manchmal hat man eines dieser Talente. Aber wenn du diese Talente hast und du hast aber jemanden, der ist einfach nur überall so Durchschnitt, aber der gibt einfach Vollgas. Würdest du nicht auch sagen, dass der mit Vollgas automatisch seine Chancen so dramatisch erhöht, dass er gar keine Nachteile hat, dass die Natur ihn etwas anders auf den Weg geschickt hat?
Absolut. Also ich war vor 2 Jahren in San Francisco, Stanford University, und die haben das damals sogar ganz wunderbar präsentiert. Die haben gesagt, Talent wird maßlos überschätzt. Ja? Und zwar haben die ja wirklich, also wenn zum Beispiel ein Jurastudent war, hat man natürlich geguckt, wie gut kann der mit Paragraphen umgehen. Und bei Mathematikstudenten haben die gesagt, wie gut kann der mit Zahlen umgehen, und haben ja immer genau die Leute rausgesucht, in der Hoffnung, dass sie logischerweise die Besten haben. So. Aber die haben gesagt, auch von den Talentiertesten sind verhältnismäßig viel zu viel gescheitert. Und man hat sich die Frage gestellt, warum? Und der Schlüssel war wirklich, weil auch die Talentiertesten mal Zweifel bekommen. Und deswegen ist es viel wichtiger, mit Zweifeln umzugehen zu können, als talentiert zu sein. Und der weniger Talentierte, der aber einfach weiß, mit sich umzugehen, wenn Zweifel kommt oder was auch immer, zieht es halt dann auch durch, während der Talentierte, der vielleicht talentiert ist, aber eben nicht mit Zweifeln umgehen kann, es nicht tut. Drum, ich glaube, all das wird maßlos überschätzt. Das ist das Gleiche bei Vitamin B. Gibt es auch Studien, man bekommt schneller einen Job, aber man bleibt kürzer dabei. Und ich merke immer mehr, dass all diese Dinge einfach nicht stimmen. Aber wir uns so einen Mythos aufbauen. Und dieser Mythos ist, glaube ich, nichts anderes als ein Schutzwall, der uns Entschuldigung geben soll. Bin nicht so bekannt, ich habe nicht so viel Vitamin B, ich habe nicht so viel Talent. Und dann kannst du dir mittlerweile eine ganze Anti-Helden-Geschichte erzählen, und das gleich von verschiedenen Seiten, dass du am Schluss ja schon fast gezwungen bist, daran zu glauben, dass du chancenlos an diesem Markt bist. Und da stehen sie dann alle. Und weißt du, ich sage ja immer wieder, selbst wenn du gar kein Geld hast, stell dich am Samstag vor den IKEA hin. Da kommen nur Ehepaare oder Paare kurz vor der Scheidung raus. Ja, und die haben alle viel zu viel gekauft, haben sich fürchterlich gestritten. Jetzt stell dir vor, du stehst da mit einer Schnur, mit einem Tesaband, vielleicht noch mit einem Säckchen oder mit irgendwas und sagst, Mensch, darf ich Ihnen helfen beim Raustragen? Und dann verschnürst du noch deren Gitterbett, was da irgendwo noch am Fenster rausschaut, am Autofenster. Dann drückt dir jeder 20 Euro Trinkgeld in die Hand, weil du nicht nur geholfen hast, das Ding dahin zu bringen, sondern du hast auch die Ehe vor der Explosion gerettet. Also eigentlich müsstest du 1.000 Euro dafür kriegen. So. Und wenn du das jeden Samstag machst, dann hast du schon jeden Samstag 200 Euro. Davon kann man ja schon fast leben. Und deswegen, es gibt so viel Ultra-Alternativen. Und da bin ich auch so, ich meine, weißt du, es gibt ganz, ganz viele, da geht es wirklich nicht anders. Da bin ich so dankbar, dass wir in einem Land leben, wo es Bürgergeld gibt und so weiter. Aber ich habe auch da ganz häufig das Gefühl, das ist ja eine Entschuldigung. Ja, ich habe keinen Job gefunden, ich muss Bürgergeld. Ja, Gott sei Dank findest du keinen Job, weil du damit endlich gezwungen wärst, mal in die Selbstständigkeit zu gehen, irgendwas zu machen und Vollgas zu geben. Und wir sind leider keine Gesellschaft, die Leistung wirklich honoriert. Und in einem Land, in dem selbst das Gesundheitssystem gespalten ist zwischen privat und gesetzlich, spätestens da sollte man eigentlich merken, dass du Vollgas geben musst, damit du, gerade wenn du krank bist, auch irgendwann mal noch zum Arzt kommst und nicht im Wartezimmer verschimmelst.
Du hast eben von Zweifeln gesprochen und dieser Warteproblematik. Ich habe ein Interview mit Jeff Bezos gesehen, der genau darüber auch mal philosophiert hat. Der wurde in dem Interview dazu gefragt, wie er damit Stress und so Sachen umgeht. Der sagt, der Stress ist eigentlich nur dann fühlbar, während man untätig auf ein Problem starrt. Sobald man sich auf den Weg macht und einfach mal die ersten, du hast gesagt, Laptop aufmacht, die ersten E-Mails schreibt, die ersten Leute kontaktiert, wenn du beispielsweise von deiner Spitzenkraft verlassen wurdest, Kündigung, du brauchst einen neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Sobald du anfängst, Jobportale mal aufzurufen, ein paar Leute zu kontaktieren, dein Social Network zu aktivieren, über WhatsApp ein paar Nachrichten rauszuschicken, wirst du schon merken, es wird entspannter, weil du das Gefühl hast, du bist im Prozess drin, du treibst was an und mit den ersten Rückmeldungen, hey, ich kenne vielleicht einen, ey, ich höre mich mal um, ich bin da gerade was am Prüfen, ich kenne jemanden, der ist etwas unzufrieden, ich versuche mal einen Kontakt herbei, kommen ja schon die Erfolge. Gleichzeitig denke ich ja auch, ich habe ja mein allererstes Geld damit verdient. Ich bin ja hier in Leverkusen sehr nah an Köln dran. Und wir haben ja hier natürlich zur Karnevalszeit irgendwie einfach ja Ausnahmezustand. Also wenn du hier unternehmerisch tätig bist, kannst du nur Urlaub machen oder alleine für dich irgendwas wegarbeiten. Kundenkontakte gibt es in dieser Woche nicht.
Ja, das weiß ich.
Aber ich habe hier als Kind, weil meine Mutter mich und meinen Bruder immer beschäftigen wollte, habe ich also donnerstags, freitags, samstags, sonntags und montags habe ich also 5 Karnevalszüge besucht, weil dann hatten wir einfach Programm, denn du hast ja in der Zeit auch keine Schule. Und dann war es so, dann haben wir diese Süßigkeiten gefangen und irgendwann hast du ja einfach mehr, als du essen kannst. Und dann war hier direkt um die Ecke eine Straßenbahnhaltestelle und am Aschermittwoch habe ich dann da so eine Decke hingestellt und habe diese Süßigkeiten, deren Einkaufspreis null war, ja gegen 50 Pfennig und eine Mark verkauft an Leute, die da irgendwo vorbeikamen und habe damit sehr gutes Geld gemacht. Vielleicht nicht bezogen auf mein heutiges Einkommen, aber verfügbar zu damals mega. Und du hast gerade auch so Beispiele genannt. Ich glaube, es ist für jeden möglich, sich was dazu zu verdienen oder überhaupt mal ins Verdienen zu kommen. Ich habe aber gleichzeitig immer das Gefühl, es ist in Deutschland so eine Mentalität eingetreten, wenn der Job nicht perfekt ist in allen Bereichen, mit der Homeoffice-Regel und mit den Freigetränken und mit den Arbeitsinhalten und den Möglichkeiten, mal einen Urlaubstag kurzfristig zu nehmen und, da mache ich lieber gar nichts, anstatt zu sagen, ich mache erstmal das und suche parallel nach was anderem. Und deshalb glaube ich, ist es so, dass viele Leute auch immer denken, ich warte, bis alles perfekt ist und dann gebe ich aber richtig Vollgas. Und dann sind wir an dem Punkt, wo du anfangs schon mal warst, dann ist irgendwann das Leben rum und dann kann man sagen, da unten sind eine Menge Träume in dieser Kiste geblieben, weil niemand die Verwirklichung getriggert hat. Ja. Siehst du das ähnlich?
Ich sehe das genauso, weil es ist ein Drama, was da passiert. Es glauben ja alle, dass du nur noch am Strand arbeitest mit einem Chai Latte in der Hand und glücklich bist. Und dabei wissen wir doch alle, ich habe das ja mal probiert, du kannst am Strand erstens nicht arbeiten, weil dein Display vollkommen spiegelt und die Sonne dir reinknallt. Außerdem hast du ständig irgendwelche Sandkörner in der Tastatur. Also das ist ein vollkommener Quatsch, da lege ich mich doch gleich an den Strand hin und mache gar nichts, wenn es dann schon soweit ist. So. Und aber jeder meint immer, und es wird uns ja auch irgendwie so vorgegaukelt, ich muss nichts mehr machen und es ist alles nur noch traumhaft und schön. Und der zweite Punkt und die Chance sehe ich wirklich. Ich habe ja auch mal ein Buch über Chancenintelligenz geschrieben und ein Satz darin war, jedes Problem in Deutschland ist in Wirklichkeit ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, neuer Service, neues Unternehmen. Und wir haben Millionen von Problemen da draußen. Du brauchst bloß rausgehen und irgendein Problem angucken und versuchen, das zu lösen, dann bist du doch schon wieder in der Kraft. Und das sehe ich ja bei dir und ich finde es ja wunderbar, so viele Unternehmer, so viele KMU, so viele Führungskräfte, so viele Verkaufsorganisationen wissen alle nicht, wie es weitergeht, wenn es nicht, wie es richtig oder wie es schnell oder wie es pragmatisch weitergeht und dann kommst logischerweise du. Und es wäre so einfach, wenn wir, ich nenne es auch Problemtrüffelschwein, also ruhig mal rausgehen und sagen, was läuft denn alles schief und es läuft genug eben schief und dann zu sagen, komm, das lösen wir. Ich habe ja mal so ein herrlicher Funfact. Ich war mal mit einer Frau zusammen, die wollte unbedingt in die ophthalmologische Branche rein. Also das ist Augenheilkunde. Und die wollte Linsen verkaufen. Also nicht Linsen, die du aufs Auge drauf tust, sondern die werden ins Auge hineingeschossen. Also eine ganz ekelhafte Nummer für mich irgendwie. Ja. Und dann hat die gesagt, was soll man denn machen? Und dann gab es die Ophthalmologica, das war eine Messe in Nürnberg. Und dann haben wir Linsen eingekauft von einem Händler. Es werden gar nicht selber produziert, sondern nur eingekauft. Und haben uns hingestellt, damals mit einer Kaffeemaschine, und haben Kaffee mit Himbeersirup ausgegeben. Und nur weil das damals so very special war, Kaffee mit Himbeersirup, sind sämtliche Augenärzte irgendwann mal in dieser Ophthalmologica zu uns gekommen und haben diesen Kaffee mit Himbeersirup getrunken. Du magst es nicht glauben, aus diesem lächerlichen Einstieg einer Kaffeemaschine, ich habe dummerweise mich damals nicht beteiligt, ich habe gedacht, komm Mädchen, das ist deine Firma oder was, die hat ein paar Jahre später diese Kaffeemaschinen 5-Euro-Firma für einen Millionenbetrag verkauft und es war über 10 und nicht unter 10. Einfach, weil es mal so einen Einstieg gab. Also, wenn ich das nächste Mal...
Aber das ist ja tatsächlich eine Sache, die sich in deinem Leben, soweit ich das jetzt in der letzten Phase, also nicht, weil es zu Ende ist, sondern
hinten
gerechnet, wo ich dich kennengelernt habe, beobachte. Es ist ja immer auch dieses Thema und dieses Element der Inszenierung. Hier ist es der Sirup, dann ist es bei dir das ganze Look and Feel. Bei dir ist ja auf den Veranstaltungen und überhaupt in deiner ganzen Außenkommunikation ist ja nichts zufällig. Das heißt, es ist ja wirklich alles durchdacht. Es wird auch immer noch mal ein Euro mehr investiert, um noch mehr zum Beispiel für Optik oder für Wohlfühlerlebnis oder für ja, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch nennen würde, für im Gedächtnis bleiben vielleicht getan, dass die Leute einfach sagen, wow, da war auch viel dabei, was nicht einfach so, weißt du, so ein rationaler Impuls, mach das, dann klappt das, sondern es wird halt auch viel drumherum gemacht, wie in einem schönen Restaurant. Ich gehe ja gerne ins Steakhouse, wo es für mich einfach auch entscheidend ist. Ich glaube, man kann schon an dem Messer erkennen, welchen Anspruch das Hotel, dieses Haus hat. Wenn da einfach so ein günstiges Messer liegt neben so einem, meinetwegen 69-Euro-Steak, dann weißt du einfach, das hat einer nicht bis zum Ende durchdacht. Und bei dir ist alles durchdacht und Inszenierung hat ja massiv auch Einfluss darauf, wie gut du dich nachher verkaufen kannst, weil du hast über Vorträge geredet, du hast über Coachings geredet, du hast über allgemeine Dienstleistungen oder Karriere auch im Unternehmen geredet. Ich glaube ja, man zahlt ja nicht für Qualität, sondern für eine Erwartungshaltung und für eine Vermutung. So, das heißt also, es wird ja vorher verhandelt, bevor du überhaupt hinter die Karten gucken kannst. Viele haben aber Schwierigkeiten mit Inszenierung und denken, ah, das ist einfach so Aufbauschen, das ist so Posen, das ist das. Gib uns mal deinen professionellen Blick auf das Thema Inszenierung.
Ja, du sagst ja erstmal selber immer so schön, Kompetenz wird vorausgesetzt. Ne? Und wir wissen einfach, Qualitäten werden ja immer gleicher und gleicher. Ne? Also egal, welche Autofirma du heute nimmst, die fahren ja alle schon gut. Ne? Gibt also, und der Schlüssel ist eben heute nicht nur die Qualität natürlich auch noch weiterhin zu verbessern, sondern eben die Qualität so sichtbar, so erlebbar, so greifbar, so besonders zu machen, dass das alles funktioniert. Wir sagen ja, wir leben in Wirklichkeit in einer rahmenlosen Gesellschaft, in einer inhaltsleeren Gesellschaft. Mein Spruch ist ja immer, wenn du beim Starbucks einen Kaffee kaufst, dann kostet der 80 Cent, aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe, do you have some allergies, some soya, some oats, some rice, some everything, I love you so much, what's your Vorname again Babe, das macht ja eigentlich nochmal die 6 Euro extra aus. Und wir sind ja längst eben dabei, Erlebnisse zu kaufen. Das ist ja in den seltensten Fällen so, dass wir wirklich nur noch irgendwas kaufen. Weißt du, ich meine, selbst wenn du einen Kugelschreiber kaufst, der billigste Kugelschreiber schreibt, aber es soll halt schon mal nicht mehr der billigste sein, es soll ja schon mal wieder schön in der Hand haltbar sein oder was auch immer. Wir sind eine Gesellschaft, die natürlich es genießt, wenn wir optimierte Sachen haben. Und Inszenierung ist das, was im Gedächtnis bleibt und das, was letztlich gekauft wird. Und das ist ja unser Thema mit Personenmarkt. Und ich glaube halt nach wie vor, dass Tesla nie so weit gekommen wäre ohne Elon Musk, egal was man über ihn denken mag. Oder Apple eben nie so weit gekommen wäre ohne eben Steve Jobs. Und das waren alles Menschen, die eben eine Marke inszeniert haben. Und glaube ich zum Beispiel, dass das Personenmarken viel, viel besser können als eine Non-Personen-Marke, weil die existiert ja dann gar nicht. Das ist das Gleiche bei Multilevel-Marketing. Multilevel-Marketing, und das meine ich sehr liebevoll, aber alle Produkte bleiben eigentlich im Regal stehen. Erst der Mensch macht es ja dazu, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ein Produkt zu kaufen. Und drum ist in unseren Augen der Mensch so wichtig und dann geht es logischerweise wieder darum, auch das ins richtige Licht zu bringen und eben wirklich Qualität sichtbar zu machen. Und dazu brauchst du ein paar Strahler wie in der Vitrine und umso schöner es dann strahlt, umso wertvoller bist du. Und deswegen ist es ja auch verrückt, dass das funktioniert. Und weißt du, wenn du allein den Speaking-Markt anschaust, ich habe 2007 das erste Buch über Speaking geschrieben, was es in Deutschland gab. Und damals habe ich Tagessätze reingeschrieben. Ich bin damals fast gesteinigt worden, weil ich schon relativ hohe Tagessätze reingeschrieben habe. Und dann dachte ich, ah, Scherer spinnt mal wieder und der übertreibt maßlos. Wenn ich heute dieses Buch lese, dann fange ich zu weinen an vor Lachen. Also da sind Tagessätze drin, die haben sich mittlerweile mindestens verfünffacht, wenn nicht sogar verzehnfacht. Und selbst in Deutschland wurden, und es ist ja unfassbar, selbst das hätte ich vor 10 Jahren, wenn ich das gesagt hätte, man hätte mich auch da wieder gesteinigt, in den letzten 18 Monaten wurden in Deutschland 3 Vorträge verkauft für jeweils pro Vortrag 1 Million Euro. Das ist eine Wahnsinnszahl. Und sowas, insofern, da sehen wir erst, wohin sich der Markt dann nochmal entwickelt. Und ich war jetzt erst vor kurzem wieder in Las Vegas bei einer Veranstaltung. Und der Markt, also gerade der Markt der Botschaften, der Markt der auch Coaches, Trainer, Berater, Speaker, all den Personenmarken, der ist, auch wenn mir das keiner glauben mag, auch in Deutschland erst am Anfang. Das ist enorm, was da noch alles kommen wird und was wir da erleben werden. Und ich bin neugierig, welche Zahlen ich in ein Buch in 10 Jahren reinschreiben würde. Aber keine Sorge, ich schreibe in 10 Jahren kein Buch.
Ja, da bin ich nicht sicher. Ich meine, wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben? 53 oder wo, bei welcher Zahl sind wir jetzt?
71. Aber
oh, 71. Von daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass weitere folgen werden.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt einen Vortrag gehalten, eben auf dem Founder Summit und ich habe jetzt einen eigenen Verlag gegründet, weil ich mir gedacht habe, komm, jetzt gibst du mal ein bisschen Gas. Das ist aber in Kooperation mit einem anderen Verlag und dann kommt der Verlagsinhaber auf mich zu. Der war bei mir im Vortrag, den habe ich gar nicht gesehen. Und dann fängt er an, sagt Scherer, Sie müssen ein Buch über Mindset schreiben. Jetzt haben wir gedacht, um Gottes Himmels Willen, hoffentlich hat er das nicht ernst gemeint. Aber war eine spannende Erfahrung und fand das dann mit, mein Raum war wegen Überfüllung geschlossen, fand ich großartig. Und es waren viele Menschen drin, die mich nicht kannten. Aber auch da ist halt immer wieder das Gleiche, Energie gewinnt immer. Und das verstehen so viele Menschen nicht. Auch Energie ist ja auch nur eine Inszenierung, weil, und den Spruch kennst du, mein Lieblingsspruch, und ich denke, der passt da ganz gut dazu, Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, Gänsehaut mit 10.000. Und das ist der Grund, warum wir inszenieren, weil wir Gänsehaut erreichen wollen.
Jetzt hast du eben von Vitrinen gesprochen im Zuge von Inszenierung. Du brauchst halt irgendwelche, ich nenne es mal Ausstellungsflächen. Heute würde man sehr schnell an Social Media denken. Sobald du dich dann in die Sichtbarkeit wagst, und das vielleicht auch einfach mal startest, wo du noch gar keine Erfahrungswerte hast, wirst du natürlich zunächst mal Unsicherheit überwinden müssen, um überhaupt den Mut aufzubringen, loszulegen. Aber dann wirst du auch merken, anfangs interessiert es niemanden. Das heißt, du denkst, es funktioniert nicht. Dann, wenn du nicht aufgibst, wird es irgendwann so sein, dass es einige ganz gut finden, die das schon still beobachtet haben und sagten, ach Mensch, der macht aber ganz gute Fortschritte. Und wenn es dann aber doch ein bisschen bergauf geht, dann kommen bereits die Ersten mit Gegenwind und du musst dich mit Kritik auseinandersetzen, was ja leider viele dann zum Umkehren bringt. Weißt du, so wie bei einer Wanderung, wenn plötzlich einer sagt, oh, da zieht sich ein Gewitter zu, gibt es ein paar Leute wie meinen Sohn, die würden sagen, Papa, dann ziehen wir halt Gummistiefel und eine Regenjacke an, weiter jetzt. Und andere würden sagen, oh, schnell ins Haus. So, jetzt hast du also bei Social Media mit diesem Gegenwind zu rechnen, was ja tatsächlich teilweise auch aufgrund der Distanz und der Anonymität zu einem persönlichen Angriff auf einem Level wird, den du so im 1-zu-1-Kontakt nie erleben würdest. Kaum einer würde Dinge dir direkt so ins Gesicht sagen, wie er ins Internet schreibt. Aber was würdest du Leuten für Strategien empfehlen und wie sollen sie ihre Content-Ideen entwickeln, wenn sie jetzt sagen, ich möchte mich einfach mal sichtbar machen? Ist es vielleicht gut zu polarisieren oder sollte man lieber gucken, dass man keinem ans Bein pinkelt, dass alle einen mögen? Ich habe ja meine Meinung dazu, aber mich interessiert deine. Was würdest du empfehlen, ist eine Strategie, die funktioniert?
Naja, also wenn du es so machen willst, dass du keinem ans Bein pingelst und dass dich alle mögen, dann bitte geh nie in Social Media rein, sperr dich in dein Haus ein, am besten gleich in einem Luftschutzbunker und komm alle 12 Jahre raus. Und selbst dann wirst du genug Hater haben, die wieder sagen, was bist du für ein Idiot. Nee, also ich sehe das ja noch ganz dramatisch. Ich glaube, Hater sind der erste Schritt zum Erfolg. Und solange du keine Hater hast, bist du noch eine nicht beachtete, erfolglose Nummer. So. Und also selbst mein lieber Freund Tobi sagt ja so schön, selbst Pumuckl und Biene Meier haben Hater. Ja? Und die haben ja auch wirklich welche. Nein, ich finde, Hater ist der erste Schritt der Erfolgsstufe. In der Regel wird ja noch schlimmer. In der Regel, der nächste Schritt wäre, du kriegst eine Klage, weil es irgendeinen Idioten immer noch gibt. Meistens Kollegen. Sind nicht die ja. Kunden, sondern irgendwelche Kollegen, die dann auch nochmal ans Bein pinkeln wollen, weil du ja irgendwas da mal wieder getan hast. Nein, für mich ist das der logische Schritt und ich finde, also ich hatte mal einen Bekannten, der hat dann gesagt, wenn er diese und jene Erfolge hat, dann kauft er sich seine erste Uhr und weiß der Kuckuck was. Man sollte, glaube ich, sogar die Hater feiern und sagen, so, ich kaufe mir jetzt eine neue Armbanduhr, weil ich habe es jetzt endlich geschafft, dass ich gehatet werde. Also für mich ist es ja ein Messlattenziel. Ja? Und ich weiß nicht, ich werde es nie vergessen, ich habe einen Online-Kurs, der heißt irgendwie in 3 Tagen zum eigenen Buch. Das meine ich auch relativ ernst, aber natürlich kann man die Aussage mit den 3 Tagen und so weiter ziemlich ernst nehmen. Und da gab es einen Menschen auf Facebook, ich glaube Paul hieß der, der hat immer reingeschrieben, es kann nicht sein, das geht nicht und doch, das geht schon und geht nicht. Also es war ein Riesenstreit, ja? Was übrigens sensationell war, weil dadurch war die Traffic unter dem Post großartig. So. Und dann hat er mich herausgefordert, hat gesagt, Scherer, ich glaube Ihnen kein Wort, ab heute gehen jetzt 3 Tage los und in 3 Tagen müssen Sie mir Ihr Buch zeigen und so weiter. Und ich habe doch gar keinen Bock gehabt, dass ich jetzt in irgendeinem Drecksbuch schreibe, bloß weil der jetzt glaubt, dass er die 3 Tage da loslegt. Und dann habe ich einen Newsletter geschrieben. An meinen Verteiler, 120.000 Menschen, Betreffzeile, Hilfe, ich habe einen Hater. Und habe all das reingeschrieben mit Screenshot und gesagt, stellt euch vor, ich habe da einen Online-Kurs und da gibt es den Paul und da ist dieses und jenes und der hatet mich die ganze Zeit und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe diesen Newsletter rausgeschickt. Gott, Philipp, das war ein Traumtag in meinem Leben. Das Ding ist explodiert, der Facebook-Post, Also es war ein Wahnsinn. Der Mensch ist von irgendwelchen anderen Menschen Adresse ausfindig gemacht worden, angerufen worden und ich weiß was. Und dann hat er bei mir wieder, also ein Riesending. Ich habe an dem Tag, also außer wenn ich gerade eine ganz große Aktion habe, aber an dem Tag habe ich den größten Passivumsatz meines gesamten Lebens auf Facebook gemacht. Also seitdem sage ich, Paul, wo bist du? Und wo seid ihr alle anderen? Haut mir doch mal wieder eins rein, bitte, bitte, bitte. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr hier gerade Bock habt, also ich habe schon ein paar Fehler, vielleicht sind die Haare zu lang oder was auch immer. Bitte, gebt alles, seid auch ein bisschen unter der Gürtellinie und so, weil es hilft mir enorm. Und ich würde sogar vielleicht, wir können sogar über eine Affiliate-Provision sprechen, wenn ihr richtig böse seid.
Ja, ich habe mir ja eine Zeit lang mal wirklich den Spaß gemacht, auch Leute, die jetzt irgendwelche bösen Kommentare geschrieben haben, einfach sozusagen zurückzubeleidigen. Da war zum Beispiel jemand, der hatte unter so ein Video vor mir geschrieben, was ein Spast. Da habe ich drunter geschrieben, spiegelt dein Display vielleicht. Oder dann war bei jemand anders, der sagt, ich finde das Reel scheiße. Da habe ich drunter geschrieben, du darfst nie vergessen, du schaust meine Reels, ich schaue keins von deinen und so weiter. Und irgendwann habe ich aber auch da keine Lust mehr gehabt, Zeit zu investieren. Aber tatsächlich kannst du dann manchmal natürlich auch mal so ein bisschen, ich sag mal, deinem Ärger so ein bisschen Luft machen, weil kurzfristig denkst du ja doch drüber nach. Ich hatte mal jemanden, der kam tatsächlich in so eine Unternehmergruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und ich war dann draußen und hat dann irgendwo kundgetan. Weißt du, ich habe mir ganz viele Videos vom Scherer angeschaut. Und wenn man den Semmelroth so beobachtet, dann hat er einfach alles geklaut, was der Scherer macht. Und insofern ist das hier einfach so eine Kopie. Ich sehe das ziemlich entspannt, aber das war halt damals so ein Punkt, wo ich dachte, ja, natürlich gibt es Dinge, die ich ganz klar auch von dir einfach modelliere, wo ich einfach sage, diese Konsequenz, aber vor allen Dingen auch diese Disziplin, die finde ich einfach faszinierend. Ich finde diese Disziplin, das war auch eine Sache. Mein Vater war Arzt, Kaufmensch, habe ich von dem gar nichts gelernt. Mein Vater beispielsweise hatte nicht das kleinste Verständnis dafür, dass man sich, und so ist das Gesundheitssystem nun mal, auch mehr um die Privatpatienten kümmern muss, wenn du mit deinem Laden mehr Profit erzielen willst, weil es mit dem Kassenpatienten häufig noch nicht mal kostendeckend ist. Mein Vater hat immer gesagt, Philipp, ich bin Mediziner geworden, um Menschen zu helfen und ich unterscheide nicht, welchen Versicherungsstatus die haben. Habe ich gedacht, moralisch sehr hoch sicherlich anzusiedeln, kaufmännisch einfach Quatsch. Und da war es dann auch so, dass ich dachte, nee, also der Vater, da kann ich für vieles nicht abgucken, aber wir haben morgens immer zusammen gefrühstückt. Und ich erinnere mich an einen Morgen, 7:10, ich war auf dem Weg nach oben, Zähne putzen, Papa hatte die Türklinke in der Hand und ich sage, Papa, wo gehst du hin? Er sagte, ich fahre in die Praxis. Und dann sage ich, Papa, du bist krank. Und dann sagt er, gut, aber ob ich jetzt hier Fernsehen gucke oder in der Praxis in den Computer gucke, der Tag geht so oder so rum. Und in 3 Tagen bin ich wieder auf dem Damm. Aber wenn ich nicht gehe, dann werden ungefähr 190 Patienten kein Rezept bekommen, keine Unterstützung bekommen, werden alle heute irgendwie nicht klarkommen und das will ich einfach nicht verantworten. Deshalb gehe ich da jetzt hin. Gleichzeitig, wenn mein Vater mal in 5 Jahren war vielleicht zweimal im Bett geblieben. Da merktest du auch, Mama war in Hochalarm, weil da ging es Vater so schlecht, da dachte jeder, der macht es nicht mehr bis zum nächsten Tag, weil gerade als Arzt hast du ja auch alle Medikamente griffbereit, kannst dir helfen. Aber diese Disziplin, genauso wie wenn wir 14 Tage Urlaub gemacht haben, wir sind samstags aus Holland zurückgekommen, wir haben immer in Holland Urlaub gemacht, der ist sonntags in die Firma gefahren, hat die ganzen Briefe, die sich in 2 Wochen gesammelt haben, alle gelesen, weil er gesagt hat, wenn Montag ist, habe ich keine Zeit, Post zu bearbeiten, dann muss ich die Leute betreuen, die mich sehen wollen. Und da bist du ja genauso. Also ich war ja, du hast eben hier zu eingangs gesagt, man muss früh aufstehen, um mit mir eine Podcast-Interview zu machen. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich diesen Termin mit dir gekriegt habe, weil ich weiß noch aus unserem Goldprogramm, da hatten wir einen Kontakt, der sagt, ja, ich habe morgen Termin mit dem Scherer um 5.45 Uhr. Ich sage, wie 5.45 Uhr? Ist der im Ausland? Nein, nein, aber wir beide sind halt Frühaufsteher. Ja, ich sage, um 5.45 Uhr bin ich auch wach, aber da möchte ich doch keinen Call mit dem Scherer machen. Da will ich einfach mal noch so in den Tag finden. Von daher, du bist ja immer noch voll am Pushen, obwohl du ja im Prinzip alles erreicht hast. Und wo willst du denn noch hin? Was ist denn so das Ziel, außer dass du deinen eigenen Umsatzrekord brechen möchtest? Was willst du noch machen?
Naja, erstmal finde ich das mit Umsatzrekord schon mal ganz nett. Damit hätte ich dann schon mal etwas zu tun. Du, ich habe mir, wenn das dann alles geht, bin gerade in Schlussverhandlungen, gerade ein Haus gekauft in Dresden. Da hätte ich dann auch noch mal was zu tun. Und was ich ja wirklich vorhabe, und das weißt du, ich sage ja jeden Monat eine Fernreise. Das ist etwas übertrieben, das schaffen wir auch nicht. Aber jeden Monat eine Reise oder jeden Monat ein schönes Abenteuer, das steht momentan auf dem Plan. Das mache ich auch und ich genieße das sehr, die Welt mal von einer genussvollen Seite auch zu sehen. Und interessanterweise wird deswegen der Umsatz nicht weniger. Vielleicht muss ich das sogar noch mehr provozieren, dass beides so wunderbar funktioniert. Also insofern gibt genug zu tun. Und du, ich habe jetzt einen Verlag gegründet. Ich habe jetzt gerade wieder 2 Mitarbeiter, die ich einstellen will. Ich hätte schon noch ein paar Ideen, die man durchaus anfangen kann. Also wissen wir ja alle, hört ja nie auf. Der Fokus liegt ja dummerweise mehr im Nein sagen als im Ja sagen. Aber die Chancen liegen ja auf der Straße und die ein oder andere Idee habe ich schon noch vorzumachen. Hatte bewegende Tage und viel Inspiration. Ich darf noch nicht alles verraten, aber ich habe ein paar neue Kooperationspartner. Wenn es dann klappt, werde ich logischerweise auch darüber berichten.
Erzähl mal kurz für diejenigen, die dich jetzt doch gar nicht so kennen. Du hast mal eine Zahl genannt, ich will sie nicht vorgeben, vielleicht habe ich sie auch falsch in Erinnerung. In deinen Zeiten, wo du wirklich als Speaker unterwegs gewesen bist, und zwar Vollzeit, wo du teilweise auch 2 Vorträge am Tag hattest, wo du im Hintergrund immer Zugriff auf einen Privatjet hattest, für den Fall, dass in irgendeiner Form die, ich sag mal, für den Normalbürger verfügbaren Flug- und Connection-Verbindungen nicht ausgereicht hätten, um die Termine zu halten. Wie hoch war deine On-the-Road-Quote von 365 Tagen, warst du wie viele Tage unterwegs?
365, kann man sagen. Also vielleicht Weihnachten weg. Also ich hatte in meinen guten Jahren, und ich hatte viele gute Jahre in Folge, da waren es meistens so gut 270 Vorträge pro Jahr. Dann kommt ja noch der Urlaub dazu. Und dann war das Jahr schon voll, weil ich habe meinen Sommer meistens in New York verbracht, 6, 8 Wochen, wenn du die abziehst. Kannst du sagen, ich war wirklich jeden Tag unterwegs. Bin ja von der Lufthansa immer gelobt worden. Ich habe heute auch in Corona ihn verloren. Da habe ich immer diesen Horn-Circle-Status. Und dann kriegst du also immer einen Brief von der Lufthansa, so kurz vor Weihnachten, wo dann drinsteht, dass du mehr in dem Flieger sitzt, als es die Piloten der Lufthansa selbst tun, weil du einfach da drin lebst. Und es war für mich wirklich ganz normal, dass ich jeden Morgen halt irgendwo. Deswegen, also meine Hauptwohnbedingung war ja immer internationaler Flughafen. Es dürfte nur München sein, Frankfurt wollte ich nicht oder Zürich. Das waren so die einzigen Flughäfen, an denen habe ich immer gewohnt und immer auch die Fahrtstrecke maximal 15 Minuten. Das war schon sehr weit entfernt zum Flughafen, weil ich halt jeden Morgen irgendwo hingeflogen bin und jeden Abend entweder zurück oder schon wieder zum nächsten Auftrag. Ich habe ja 3 Jahre lang noch nicht mal eine Wohnung gemietet gehabt, weil ich also nur unterwegs war und gar nicht wusste, wozu ich eigentlich eine Wohnung brauche. Und darum habe ich ja es gibt ja so schön den Persil-Wäscheservice. Du kannst dann all deine Unterhosen, die dreckig sind, deine gesamte Wäsche wirfst du in den Karton rein, schickst du zu Persil, gibst da noch an, in welchem Hotel du wann und wo bist. Und dann schicken die dir eben deine frisch gewaschenen und gebügelten Wäschestücke zurück und hast dann im Hotel wieder deine frischen Unterhosen und Co. Mein Leben war ja nur auf Reisen ausgerichtet. Und mein wildester Tag waren tatsächlich 3 Vorträge an einem Tag in 3 Ländern. Das war ein Frühstücksvortrag in Deutschland, ein Mittagsvortrag in Zürich und dann eben noch mit dem Flieger nach Wien. Das war schon spannend. Und manchmal, zum Glück nicht so oft, Aber der hat doch ein paar Mal schon, manchmal hat es ja nicht geklappt mit der klassischen Linie. Dann war es auch mal ein Chat, der dich dann auch nochmal irgendwo hingebracht hat, damit du pünktlich dort bist. Weil mir es immer wichtiger war, also ich habe selbst auch dann in Chats investiert, wenn die teurer waren als mein Honorar. Aber ich wollte ja immer meinen Ruf gewahrt haben, dass Scherer, wenn er einen Auftrag hat, auch kommt und auch pünktlich kommt. Dann nutzt es ja nichts, dass du dir mal 2000 Euro sparst und dafür irgendjemand sagt, Mensch, der Kerl ist unzuverlässig.
Nee, absolut. Aber Stichwort Disziplin und Zuverlässigkeit. Ich meine, die Geschichte so in Erinnerung zu haben, du bist sogar direkt nach der Beerdigung deines Vaters schon wieder auf der Bühne gewesen. Erzähl das vielleicht nochmal gerade, weil der ein oder andere hört jetzt, was du da zahlst. Das klingt alles super. Aber gerade bei der ersten Krise zieht der ein oder andere ja schon mal den Fuß zurück, lässt das alles ein bisschen laufen, denkt, boah, nee, ich habe gerade ein bisschen viel gemacht, du warst immer weiter. Diese Geschichte habe ich nie vergessen, aber ich möchte sie dir nicht nehmen. Erzähl mal kurz, wie das gewesen war.
Nee, du, also mein Leben war ja immer so, aber ja, ich hatte in Münster war es einen Doppelvortrag, also es war ein Tag unter Folgetag, ich weiß die Wochentage gar nicht mehr, und ich komme gerade von der Bühne runter und dann ruft meine Mutter an und sagt, du, pass auf, dein Vater liegt im Sterben. Dann habe ich geguckt, dass ich irgendwie ganz schnell von Münster nach München fliege, habe meinen Vater noch so halbwegs in den Tod begleitet, war mehr oder weniger schon fast gestorben, habe mich von ihm verabschiedet, bin wieder in Flieger, bin wieder hochgeflogen und habe meinen Vortrag gehalten am nächsten Tag. Aber ich habe so ein Wertesystem. Also das ist ja jetzt nicht nur mit meinem Vater passiert, mittlerweile ist es auch mit meiner Mutter. Da war es im Sommer, da war es nicht ganz so dramatisch, aber da war ich auch gerade irgendwo, weißt du, in Südamerika oder sonst wo, dann hieß es, deine Mutter stirbt, dann bin ich auch wieder hingeflogen, musste aber dann auch wieder weiter. Das liegt natürlich daran, ich hatte ja mal 5 Millionen Schulden von meinen Eltern übernommen, ist jetzt wahrscheinlich eine viel zu lange Geschichte, aber damals hat sich bei mir dieses Wertesystem entwickelt, dass halt das Wort halten und auch das Business machen mindestens so wichtig ist für die Familie, weil dummerweise, ich habe ja damit auch durch die Schuldenübernahme ja auch meine Eltern vor einer Altersarmut und Privatinsolvenz gerettet. Die wären zugrunde gegangen, wenn ich es nicht getan hätte. Aber dann verschiebt sich so ein Wertesystem durchaus ein bisschen. Ja, und drum fliege ich im schlimmsten Fall auch mal zu Beerdigungen ein.
Ja, das war mein Bruder, als mein Bruder 41 wurde, habe ich einen Vortrag gehalten an dem Tag und ich stand auf der Bühne und ich hatte das Publikum gebeten. Ich sage, mein Bruder hat heute Geburtstag, die sitzen gerade in der Familie zusammen und feiern. Können wir einmal kurz zusammen Happy Birthday singen? Der heißt Christian, ich würde das kurz filmen, dann kann ich ihm das gleich schicken. Alle im Publikum so, ja, gar kein Problem, machen wir. Ich schicke dieses Video und kriege gar keine Antwort von meinem Bruder. Einen Tag später, als ich dann wieder die Möglichkeit habe, ihn anzurufen, sage ich, Christian, du hast nicht mal Danke gesagt für das Video. Sagt der Philipp, als ich 39 wurde, kriegte ich das Video aus Bremen. Als ich 40 wurde, kriegte ich das Bremen. Von daher, jetzt habe ich das da, was mich freuen würde, wenn du einfach mal mit am Tisch sitzen würdest. Und habe ich gesagt, Christian, ich kann mir die Aufträge auch nicht aussuchen und du musst halt da sein, wenn die Leute dich brauchen und du musst halt einfach auch bestimmte Kompromisse machen, wenn du einen großen Plan hast. Zum Abschluss eine Frage, ich zum Beispiel, ich fange an, damit du weißt, in welche Richtung das geht. Ich kann ja problemlos auf der Bühne 2-3 Stunden sprechen. Ich brauche keine Folien. Ich kriege das auch so alles hin. Ich wirke ja vermutlich auch nicht nervös auf der Bühne. Ich habe das da ganz gut im Griff. Aber vor jedem Auftritt muss ich nochmal Pipi machen. Und ich kann auch keinen fliegenden Start. Deshalb, auch wenn wir da zusammenarbeiten, sage ich ja immer, hör zu, ihr wisst ja, ne? Könnt nicht gleich rum, jetzt kommt Philipp, sondern gleich und dann kann ich nochmal kurz Pipi machen, einfach nur, weil das Ritual ist. Danach bin ich dann energetisch in einem hohen Status und kann ich auch da stehen und wenn ich dann 3 Stunden reden muss, kein Problem. Aber ich brauche halt vorher diesen kurzen Break, weil das einfach so eine Routine geworden ist. Genau wie ich einmal noch meine Schnürsenkel festziehe, weil mir das einen festen Stand verleiht. Wenn ich merke, der Schuh sitzt fest, gibt mir das Ruhe, kann ich mich inhaltlich wunderbar konzentrieren und auch mit dem Publikum interagieren, weil ich mit mir im Reinen bin und sich da nichts mehr ablenkt. Jetzt bist du ja viel erfahrener, aber es hat ja jeder irgend so eine Macke vor dem Vortrag, nach dem Vortrag oder auch ein Ritual, um sozusagen Peak Performance abzurufen, wie Anthony Robbins das nennt. Gib uns zum Abschluss einen Einblick. Was macht Hermann Scherer, wenn er sagt, ich muss jetzt performen? Was bremst ihn? Also was müsste er vielleicht kompensieren? Und was macht er, um wirklich einfach bam, voll da zu sein? Weil du bist ja immer voll da, wenn du auf der Bühne bist. Und von daher, was ist das Geheimnis?
Ich habe kein Geheimnis. Ich mache das einfach. Ich habe, also klar, ich habe null Ritual, gar nichts, weil ich habe so oft genug erlebt, dass du irgendwo reingekommen bist, der Vorredner, der eigentlich noch eine Stunde hätte reden sollen, Klammer auf, meistens Politiker, Klammer zu, gar nicht gekommen ist oder was auch immer. Und dann die schon, oh, Scherer, Sie sind da, können Sie jetzt sofort. Und dann bist du irgendwie, jo, also Ritual habe ich keins. Natürlich ist es viel, viel schöner, wenn du ein bisschen Zeit hast und du die einstimmen kannst, dann bist du natürlich auch viel mehr dabei. Das ist schon wichtig. Es gibt zwei Dinge, die mir wichtig sind. Wenn mein Vorredner die Zeit überzieht, dann möchte ich töten. Ja, das ist für mich das Schlimmste, weil ich will dann auch dran sein. Und wenn mir Zeiten kaputt, ich arbeite ja oft mit Folie. Ich war einmal bei Siemens, werde ich nie vergessen, 90 Minuten gebucht. Danach ist ein Bus, der die pünktlich hat wegbringen müssen. Und er hat geredet und geredet und geredet und geredet. Aus meinen 90 Minuten sind 19 Minuten geworden. Das ärgert mich. So. Aber es gibt einen mentalen Punkt, den ich habe und der wahrscheinlich gut passt. Ich habe, und Achtung, jetzt kommt ein Widerspruch, ich habe natürlich großen Respekt vor meinem Publikum. Also die sind extra da und die nehmen die Zeit. Und jetzt waren da auch wieder 600, 700 Leute gesessen. Also mal eine Stunde, das ist ja eine Wahnsinns-Bruttosozialprodukt-Arbeitszeit. Also ich gehe einerseits mit großem Respekt auf die Bühne, weil ich das auch die Menschen mag und an Leistung bringen will. Komme aber, es braucht aber auch einen gewissen Grad von Respektlosigkeit. Und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn du nur noch so dastehst und sagst, ja, und hoffentlich mache ich alles richtig, du musst ja irgendwas zu dir sagen, komm, jetzt zieh das Ding durch, haut einmal das Zeug raus, gib mal Vollgas, pfeif da jetzt mal drauf, was die Menschen denken und Co. Und diese Mischform aus Respekt und Respektlosigkeit, wenn ich die gut hinkriege, dann ist das ein wunderbares Element. Und ich denke mir jedes Mal, dieses Jahr ist das letzte Mal auf diese große Bühne, bin ich jetzt wieder auf einer 17.000er Bühne, wenn dann so viele Menschen da sitzen, wie es immer heißt, dass sie dann da sitzen sollen. Und es klappt jedes Jahr, ich habe fast das Gefühl, noch besser als sonst. Also vielleicht muss ich doch noch bis zu meinem 70. Geburtstag arbeiten. Mal gucken, aber ich habe ja einen Verfolger im Nacken, der mich längst schon überholt hat, lieber Philipp. Insofern ist die Welt also, ganz in Ordnung.
Danke für diese ständigen Komplimente, die ich ja auch auf der Live-Show dann immer wieder bekomme. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man so arbeitet wie du oder ich, dass das Ziel gar nicht das Aufhören ist, sondern mich hat mal irgendwann einer darauf angesprochen, der sagt, Philipp, du wirst irgendwann am Schreibtisch sterben. Da habe ich gesagt, und wenn das passiert, habe ich alles richtig gemacht, weil dann habe ich bis zum letzten Moment das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas Sinnvolles getan. Einfach nur im Garten sitzen, in die Luft gucken, ist für mich nach 3-4 Minuten langweilig. Deshalb, ich brauche immer irgendwie was. Und von daher passt das auch, weil wir uns da, glaube ich, in dieser Arbeitsmentalität und vielleicht Besessenheit, wie der eine oder andere das nennt, auch sehr ähnlich sind. Es war großartig, dich in meinem Podcast mit dabei gehabt zu haben. Herzlichen Dank dafür. Wer Hermann Scherer nicht kennt, der braucht auch keine Shownotes. Es tut mir leid. Dann habt ihr einfach eine Wissenslücke, die man so vielleicht nicht mehr schließen kann. Ansonsten, wenn ihr eine Wissenslücke habt, die aber nicht offen preisgeben wollt, einfach mal Hermann Scherer eingeben bei Instagram, bei LinkedIn, bei Facebook und dann auch mal vielleicht nach Goldprogramme und anderen Sachen schauen, wenn ihr euch auch mal bei ihm in ein Setting reinsetzen wollt, wo ihr wirklich mal an die Hand genommen werdet. 4 Tage lang werdet ihr im Goldprogramm durch so eine Art, ich nenne es mal Transformationsprozess geschoben. Es ist ja nicht einfach nur eine Mühle, weil am Schluss kommt kein Mehl raus, sondern Kohle. Das heißt, am Ende ist es wirklich eine Transformation. Ihr bekommt innerhalb von kürzester Zeit extrem viel Input, der nach hinten raus natürlich auch einen gewissen Workload mit sich bringt. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wer nichts macht, hat nie ein Ergebnis, kann sich die Buchung sparen. Aber wer was machen will, hat danach einen ziemlich coolen Plan. Und von daher kann ich das also an der Stelle nur empfehlen. Hermann Scherer ist überall zu finden. Geht einfach mal auf die Reise. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare oder empfehlt die Folge einfach mal weiter. Schreibt mir über LinkedIn oder kontaktiert auch Hermann direkt, der auch die Nachrichten beantwortet. Hermann, du hast das Schlusswort. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast hier in diesem Business Turbos Podcast gewesen bist.
Ja, ich habe zu danken, großartig wie immer. Ich freue mich, dass wir uns auch bald schon wiedersehen, Philipp, wenn ich meinen Kalender richtig interpretiere. Das ist wunderbar. Mein Schlusswort wäre, es gibt ein paar richtig gute Bücher zu lesen. Die sind von Hermann Scherer. Und wenn ihr ganz besonders gute Bücher lesen wollt, dann nehmt die von Philipp Semmelroth. Dann habt ihr auf alle Fälle eine gute Lektüre.
Dankeschön.
Danke dir, mein Lieber.